Deutschlandfunk, Kultur heute.
Nicht nur rund um den Jahreswechsel spielt bekanntlich die Musik in Berlin. In diesem Herbst sind die Wagner-Fans, die schon nach B wie Bayreuth gepilgert waren, für den neuen Ring von Valentin Schwarz, auch noch nach B wie Berlin gereist, für Tscherniakows Ring an der Staatsoper unter den Linden. Geplant war der als Geschenk für Daniel Barenboim zum 80. Doch daraus wurde nichts. Barenboim musste aus gesundheitlichen Gründen das Dirigat an seine Kollegen Thielemann und Gugeis abtreten. Aber bei Wagner blieb es natürlich, so wie auch in München und in Stuttgart. Wagner, Wagner über alles? Das war meine erste Frage in unserem Jahresrückblick mit dem Musikkritiker Jörn Florian Fuchs. Wie erklären Sie diese Omnipräsenz von Richard Wagner auf den Spielplänen im Jahr 2022? Warum muss es immer Wagner sein?
Also ich denke, nachdem die Pandemie jetzt vorbei ist, ist natürlich Wagner zu präsentieren eine große Herausforderung. Es ist gleichsam die Rückkehr der großen Opernschinken. Und natürlich möchte jeder Intendant, jede Intendantin auch zeigen, was so ein Haus kann. Nicht nur ein großes, vielleicht auch ein mittelgroßes Haus. Und wir hatten vor einigen Jahren schon mal, zum Wagner-Jubiläum hatten wir eben diese Ringflut. Und die kommt jetzt zurück. Sie kommt aber auf eine ganz interessante Weise zurück. Man kann nach Stuttgart blicken, wo es einen Ring gibt mit verschiedenen Teams etwa. Sogar die Walküre wurde da pro Akt von einem unterschiedlichen Team nochmal in Szene gesetzt. Also differenzierter, ausdifferenzierter geht's nimmer. Und auf der anderen Seite dann doch der Versuch, die großen Würfe und Entwürfe zu bieten. Da ist zu nennen eben Berlin mit Dmitri Tscherniakow, der durchaus bis in den Siegfried hinein, finde ich, eine sehr, sehr weltliche, sehr kritische Sicht auf den Ring geboten hat, ohne Mythos. Das ist alles komplett gestrichen und funktioniert bis in den Siegfried hinein recht gut. Dann, finde ich, vor allem in der Götterdämmerung verplätscherte das Ganze doch ziemlich. Aber da war eben diese Glanzleistung von dem eingesprungenen Christian Thielemann, der wirklich Sternstunden hier geboten hatte, auch sängerisch etwa mit Michael Volle nur zu nennen als Wotan. Das war phänomenal gut. Und der große Wermutstropfen, mehr eigentlich als ein Tropfen, das Wermutsglas in diesem Sommer, wenn man so möchte, war dann doch der Ring in Bayreuth von Valentin Schwarz, ja, in den Sand gesetzt, würde ich schon sagen, ganz konfus, durcheinander, auch handwerklich schwierig und mit Cornelius Meister, der das auch nur einmal dirigiert hat. Es ist schon klar, dass Meister also in Zukunft in Bayreuth keine Rolle mehr spielen wird. Das war schon eine ziemlich große Enttäuschung für mich.
Nun kommt kein Jahresrückblick aus, ohne den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu erwähnen, zu thematisieren, denn das ist schließlich das bestimmte Thema in diesem Jahr. Und in der Musikwelt hat der Krieg zu einer besonderen Diskussion geführt, nämlich zur Frage, wie geht man mit russischen Künstlerinnen und Künstlern um? Erst war auch noch die Frage, wie geht man mit russischem Repertoire um? Aber die war, so habe ich das wahrgenommen, relativ schnell erledigt. Also wie nun mit Künstlerinnen und Künstlern? Wem bietet man eine Bühne? Wem vielleicht nicht? Wie haben Sie, Jörn Florian Fuchs, diese Diskussion wahrgenommen?
Das ist nach wie vor, wird es wild diskutiert und das nimmt auch irgendwie nicht ab. Also Valeri Gergiev, ehemals Chef der Münchner Philharmoniker, der ist ja kurz nach dem Angriffskrieg gebeten worden, natürlich wie alle, sich zu äußern und da kam gar nichts. Nun hört man sich natürlich, ich wohne in München, hört man sich so ein bisschen um und offenbar gab es sehr wohl ein Statement von Gergiev, das aber eindeutig pro Putin und auch pro Angriffskrieg ist. Und das wollte man offenbar nicht kommunizieren und hat ihn erstmal freigestellt. Inzwischen ist es klar, dass er natürlich nicht mehr in München auftreten wird. Er hat sich ja auch jetzt eindeutig positioniert. Das sieht man ja auch, wenn man im Internet schaut, findet man das sofort. Also er hat sich für die, für das russische Vaterland, wenn man so möchte, nun einfach mal entschieden und wird hier im Westen keine Rolle mehr spielen. Bei Theodor Kurenzis, dem griechisch-russischen Dirigenten, sieht die Sache natürlich etwas anders aus. Die Schwierigkeit bei ihm ist ja, dass er dieses Ensemble Musik Eterna gegründet hat, eben das von Perm dann nach St. Petersburg gezogen ist und es dort natürlich Gelder sind, die hauptsächlich Gelder vom russischen Staat, von Banken etwa, und das ist eine nicht lösbare Situation. Kurenzis hat sich nicht geäußert bis jetzt in keine Richtung. Allerdings haben einzelne Musikerinnen und Musiker merkwürdige Dinge gepostet, auch pro Krieg, pro Putin, sich lustig gemacht über die vielleicht folgende Energiekrise in Deutschland. Es das alles sehr unrühmlich. Musik Eterna hat, denke ich, in Zukunft auch keine Zukunft mehr im Westen. Aber es gibt eben dieses neue Ensemble Utopia von Corenzis. Da versucht er gleichsam zu retten, was zu retten ist, und eben auch wieder virtuose Musikerinnen und Musiker zu versammeln. Ob er allerdings mit dem Schweigen auf die Dauer so durchkommt, da mache ich ein großes Fragezeichen hinter. Und natürlich müssen wir auch noch ganz kurz sprechen über Anna Netrebko, eine Sängerin, die ja nun immer schon ein bisschen im Verdacht stand, sich einfach dorthin zu begeben, wo das Geld ist. Sie hat bei Oligarchen gesungen, auf Yachten, auf Inseln. Also das hat sie immer gemacht, und sie war auch eigentlich relativ nah schon am russischen Regime. Sie hat sich so mehr oder minder halbherzig distanziert und hat sich letztendlich ja für den Westen entschlossen, um im Westen eben zu bleiben. Und sie hat einfach diese gigantische Fangemeinde weltweit, das muss man auch sagen. Also da in diesem Fall stimmt das Publikum mit den Füßen ab.
Apropos Publikum, das war ja auch ein großes Thema in diesem Jahr, nämlich die postpandemische Zögerlichkeit des Publikums. Nun sind die Fans klassischer Musik traditionell etwas älter. Was haben Sie beobachtet, Jörn-Florian Fuchs, bei Ihren Reisen durch die Opernhäuser und Konzertsäle des Landes? Gähnende Leere oder allmähliche Rückkehr?
Eher die gähnende Leere, und aus eigener Erfahrung in Veranstaltungen, aber auch, was ich seit einiger Zeit doch mache, dass ich immer mal schaue, gerade im Umfeld von Premieren, auch an größeren Häusern, wie zum Beispiel auch der Bayerischen Staatsoper, aber auch anderen Häusern, wie ist da die Auslastung nach der Premiere, wie sieht das da aus? Und da ist es oft erschreckend, dass gerade bei den teureren Kategorien Plätze der Reihe nach frei sind. Die Abonnements sind ja stark eingebrochen. Frankfurt ist da so ein Beispiel. Das hat nun überhaupt nichts mit der künstlerischen Leistung zu tun. Da haben wir ja nun das Opernhaus des Jahres stehen mit dem Intendant Bernd Löbe. Und trotzdem sind die Abonnementzahlen extrem runtergegangen. Inzwischen geht das Geschäft an der Tages- oder Abendkasse allerdings wieder hoch. Es ist trotzdem diese Mischung, die bleibt, aus einer gewissen Unsicherheit reinzugehen, sich da reinzusetzen, sich vielleicht doch einen Infekt zu holen. Gibt ja noch anderes außer Corona. Und natürlich dann letztendlich die Gemütlichkeit, zu Hause zu bleiben und etwas einfach zu streamen. Dieses Angebot ist zwar inzwischen von den Häusern wieder sehr eingeschränkt worden, aber irgendwie die Leute kommen nicht zurück. Und zumindest aus meiner Erfahrung, soweit ich das gesehen habe, hilft es auch nicht so viel, eine, sagen wir mal, rein unterhaltsame Operette auf den Spielplan zu setzen. Das ändert fundamental an dieser Situation nicht so viel, wie das manche immer hoffen.
Zum Schluss haben wir noch eine wohlschmeckende und eine bittere Pille vor uns liegen. Vielleicht fangen wir mit der bitteren an. Gab es so etwas für Sie wie ein musikalisches Ärgernis des Jahres?
Ja, also ein Ärgernis waren für mich die Trojaner von Hector Berlioz an der Bayerischen Staatsoper, inszeniert von Christoph Honoré, musikalisch von Daniele Rustioni. Dirigiert hat mir das sehr gut gefallen, auch sängerisch, aber es war ein großes Problem von der Szene, weil sich dieser ja sehr renommierte Filmregisseur Honoré auf das Stück überhaupt nicht eingelassen hat und stattdessen eigentlich so mehr oder minder da so einen Schwulenporno in Szene gesetzt hat und ansonsten keinerlei Personenführung geboten hatte. Das war schon ein Ärgernis, weil sich mit dem Stoff eben nicht wirklich auseinandergesetzt hat. Und eines der Highlights der Saison, auch an der Bayerischen Staatsoper, ist das neue Festival Ja Mai. Das heißt so, weil es auch im Mai stattfindet und weil es eben vor allen Dingen neue Musik bietet. Und da die Oper Bluthaus von Georg Friedrich Haas mit dem guten Libretto von Händel Klaus. Klaus Gut, der mehrere tolle Produktionen zuletzt gemacht hat, hat das phänomenal in Szene gesetzt. Da geht es ganz kurz gesagt um Nadja, die in ein Haus zurückkommt, das Haus ihrer Eltern. Und sie wird also dort von den ganzen Gespenstern der Vergangenheit, von zahlreichen Psychosen verfolgt. Das ist ein extrem dichter Abend gewesen mit der Sängerin des Jahres. Vera Lotte Böcker heißt sie. Eine große Überraschung, es war in der Opernweltumfrage. Ich habe auch für sie gestimmt, muss ich sagen. Ich bin Teil dieser Jury. Und sie hat dort eine ganz fantastische Performance geboten, szenisch, aber auch vokal. Und wir hören jetzt nicht neue Musik von Georg Friedrich Haas, sondern wir hören Vera Lotte Böcker mit Monteverdi, dem Lamento einer Nymphe. Denn das war der Punkt an diesem Festival, dass diese neue Musikopern von Haas verknüpft wurden mit alter Musik, mit Monteverdi. Und das klang dann genau so.
die Sängerin des Jahres, Vera Lotte Böcker mit Monteverdi. Das war unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs über das Musikjahr 2022.